Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Wolfgang Habermeyer. Ich bin Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer, CEO der Firma Merito Financial Solutions. Wir sind ein von der Finanzmarktaufsicht lizenziertes Beratungsunternehmen. Wir fokussieren uns auf institutionelle Anleger und begleiten sie entlang der Prozesse durchgehend von der strategischen Asset Allocation inklusive der Festlegungen für Risikomanagement-Richtlinien und gegebenenfalls auch Nachhaltigkeitsrichtlinien und begleiten sie dann auch zu guter Letzt im Risikocontrolling, auch in der Performance-Beurteilung und wenn Sie so wollen, in der Qualitätskontrolle ex post.
Und Sie haben ja in Ihrem Berufsleben gewissermaßen ein ganzes Streichorchester gespielt an Finanz- und Wirtschaftsthemen. Von Ihrer Grundausrichtung her sind Sie Ökonom. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund den Vorschlag von US-Finanzministerin Janet Yellen, die globale Mindeststeuern für Unternehmen fordert? Jeff Bezos findet das gut, andere offensichtlich auch. Sind das jetzt alles irgendwie Gutmenschen geworden?
Nein, ich glaube, grundsätzlich ist die Überlegung richtig und meines Erachtens auch deswegen befürwortet von Wirtschaftskapitänen und großen Unternehmern. Wir alle wissen, dass eine Besteuerung ja dann im Detail sozusagen ganz, ganz wichtig ist, wie es ausformuliert ist und wenn man von einer globalen Steuer spricht, was das eigentlich bedeutet, ob das wirklich global ist oder dann doch auf einzelne Länder beschränkt bleibt. Also hier liegt der Teufel, wie es so schön heißt, im Detail. Aber grundsätzlich ist die Idee gut und natürlich auch gewissermaßen effizient, hier global und koordiniert vorzugehen.
Also dass es insgesamt gut ist, das kann ich verstehen, dass also die großen Firmen jetzt hier nicht 2,50 Euro Steuern zahlen und sagen, ja, wir haben doch unsere Steuern bezahlt, dass wir letztendlich alle was davon haben. Aber warum finden es die Unternehmenslenker selber gut? Steuern und Unternehmen, das beißt sich doch eigentlich.
Deswegen hatte ich das Wort Effizienz verwendet. Es macht ja doch einen großen Unterschied, wenn Sie als globales Unternehmen jedes Land für sich in der steuerlichen Gesetzgebung beurteilen müssen oder ob Sie eben eine globale Lösung haben. Also das nimmt Komplexität heraus und damit Kosten. Und ich glaube, dass das die Hintergründe sind, warum es vorteilhaft bewertet wird.
Das heißt, wenn die sich keine Gedanken mehr machen müssen und ein Heer von Wirtschaftsfachleuten, Steuerfachleuten eben dann nicht mehr beschäftigen müssen, wo wir jetzt Steuern vermeiden, sondern sagen, wir sind jetzt in Amerika zu Hause, wir zahlen hier unsere Steuern, das ist dann in Summe günstiger.
Also das Hirn sollte man nie bei der Garderobe abgeben. Also Gedanken sollte man sich natürlich immer machen. Aber wie gesagt, die Frage ist ja die Komplexität und wir alle wissen, dass die Steuergesetzgebung mit besonders hoher Komplexität behaftet ist und insofern hilft eine Vereinfachung und hilft ein globales, abgestimmtes Vorgehen.
Stichwort Streichorchester. Sie investieren in historische Streichinstrumente. Das finde ich absolut spannend. Sie stellen auch jungen Musikern gerne mal eine Stradivari zur Verfügung. Warum tun Sie das? Tue Gutes und rede darüber?
Ja, auch, natürlich, aber hier habe ich den Vorteil oder hat jeder, der in Streichinstrumente veranlagt, den Vorteil, beides miteinander zu verknüpfen. Die Philanthropie, also eben Gutes zu tun und wie Sie erwähnten, Künstler zu unterstützen, Künstlerinnen zu unterstützen, die selbst nicht in der Lage wären, derartig hohe Summen aufzuwenden und eben das Streichinstrument selbst anzuschaffen, aber eben auch gleichzeitig den Vorteil zu haben, über einen Sachwert zu verfügen. Das heißt, ich habe ein interessantes Asset, eine Sachanlage und durch die Knappheit der Instrumente, die auch weltweit nachgefragt werden, hat man hier eine gewisse Wertsteigerung zu erwarten. Also ich würde sozusagen das wirklich ganz bewusst in diesem Kontext sehen, in dieser gemeinsamen Sichtweise einerseits eben eine Veranlagung zu tätigen, eine Kapitalanlage zu tätigen, aber eben unbedingt auch Gutes zu tun und das Instrument zu verleihen. Ich würde losgelöst, isoliert eine Anlage in Streichinstrumenten abraten, wenn man sie nur sozusagen für die Vermögensanlage auswählen würde. Aber in der Kombination ist es eigentlich etwas Einmaliges und bringt sowohl eine emotionale Dividende als auch eben entsprechende Kapitalzuwächse.
Emotionale Dividende, das finde ich prima. Ich stehe eher auf der anderen Seite. Ich würde sagen, wenn ich so ein Instrument in der Hand hätte, was hunderte von Jahren alt ist, was einmalig ist, ich hätte Angst, das kaputt zu machen, irgendwas zu zerbrechen. Haben Sie keine Angst, wenn Sie so ein historisches Stück aus der Hand geben?
Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass ein Instrument für den Künstler, für die Künstlerin ja lebensnotwendig ist. Nichts ist sozusagen wichtiger und wertvoller als das eben eigene Instrument, auf dem man spielt. Und insofern hat man schon die Gewissheit, dass die Künstlerinnen und Künstler ein Höchstmaß an Sorgfalt und behutsames Vorgehen anwenden und gegeben ist. Und andererseits hat man den Vorteil, dass man beim Streichinstrument wirklich gute Versicherung findet für alle Eventualitäten, von Diebstahl angefangen bis eben Sachbeschädigungen, bis Brüche, Risse, was auch immer. Es passieren natürlich auch immer wieder Unfälle, das berühmte Stolpern über das Abendkleid und so weiter. Also alles passiert an der Stelle oder kann passieren. Aber dafür gibt es dann adäquate Versicherungen, die eben auch die Expertise an der Stelle haben. Also ich meine, aufgrund dieser beiden Gegebenheiten, einerseits die hohe Sorgfalt der Künstlerinnen und Künstler und andererseits die doch sehr gute Versicherungsmöglichkeit, kann man durchaus gelassen bleiben.
Ist Ihnen das schon mal passiert? Also jetzt nicht, dass Sie übers Abendkleid gestolpert sind, davon gehe ich aus, dass Sie kein Abendkleid haben, aber dass das eins Ihrer Stücke mal zu Bruch gegangen ist?
Ich sage trotz guter Versicherung natürlich Gott sei Dank nein, es ist mir noch nicht passiert. Also alle unsere Instrumente sind bisher an der Stelle unversehrt geblieben. Aber man hört natürlich immer wieder von Vorfällen und eben dafür ist dann ganz wichtig, eine gute Versicherung zu haben und natürlich auch die entsprechende Werkstatt zu kennen, die in der Lage sind, die Expertise haben, die Reparaturen und Restaurationen vorzunehmen.
Also dann klopfen wir auf Holz, dass das auch so bleibt, dass bei Ihnen nichts kaputt geht. Es kann ja ein Stradivari-Holz sein. Ihr Fokus bei Merito liegt bei den institutionellen Anlegern, sagten Sie eingangs.
Ja.
Gilt das, was Sie dort tun, was Sie denen raten, auch für den Privatanleger?
Grundsätzlich natürlich. Wir haben ja in Wahrheit als Kapitalanleger alle die gleichen Herausforderungen. Wir wollen ja primär Kapital schützen, erhalten. Wir wollen natürlich auch die Kaufkraft erhalten. Das heißt, wir wollen nicht nur nominale Erträge, sondern auch reale Erträge. Also an der Stelle ist die Ausrichtung gleich. Natürlich unterscheiden sich Anlageziele durch unterschiedliche Risikoneigungen, bei institutionellen gegebenenfalls auch durch unterschiedliche regulatorische Auflagen. Aber grundsätzlich ist ja das Anlageziel durchaus vergleichbar.
In was für einer Phase befinden sich die Börsen denn gerade? Wir kommen aus einer Pandemie, aus einem Supercrash, haben uns nicht nur erholt, sondern sind stärker als vorher, wenn ich den DAX anschaue, deutlich über 15.000 Punkte. Ist das jetzt Zuversicht? Ist das Euphorie? Ist das ein Vorantasten, immer auf dem Sprung doch wieder die Aktien fallen zu lassen?
Also ich meine, dass wir aus guten Gründen global Zuversicht ausstrahlen und das aus guten Gründen. Wir haben ja, wie Sie sagen, wir haben eine der größten Wirtschaftskrisen hinter uns, nach den 30er Jahren die größte Wirtschaftskrise im bisherigen Verlauf und haben aber gleichzeitig eine einmalige Reaktion seitens der Geldpolitik, aber auch der Fiskalpolitik erfahren. Wir stehen ja zum Teil mittendrin. Und haben darüber hinaus noch den technischen Fortschritt, das nahezu Wunder erlebt, dass man innerhalb eines Jahres einen adäquaten Impfstoff gefunden hat und den auch zum Marktzugang gebracht hat. Also es gibt gute Gründe, zuversichtlich zu sein. Wichtig ist natürlich in dem Kontext, wenn Sie die Bewertungen ansprechen, dass man in diesem Zusammenhang auch die Gewinnentwicklung im Auge behält. Wir stehen ja vor einer neuen Berichtsperiode. Ab Mitte April kommen ja die neuen Zahlen für das erste Quartal 2021. Solange die Gewinne, die relativ hoch erwartet werden, auch tatsächlich kommen und sich bestätigen, ist eben die Zuversicht absolut begründet und wird meines Erachtens auch zu weiteren Börsenanstiegen und Kursanstiegen führen.
Was bedeutet das jetzt für Ihre Anlagestrategie? Welche Assetklassen oder Branchen investieren Sie?
Wir sind grundsätzlich, wie es so schön heißt, unbiased aufgestellt. Das heißt, wir haben keine Präferenzen jetzt per se. Also wir sind wirklich neutral, global diversifiziert und investiert. Konkret heißt das, dass wir aktuell ein leichtes Übergewicht bei den Aktien halten. Wir sind im Gegenzug untergewichtet, nicht nur leicht, sondern doch deutlich untergewichtet bei den Anleihen, sowohl bei den Staatsanleihen als auch bei den Unternehmensanleihen und sind bei den alternativen Anlagen, vor allem bei den Rohstoffen, übergewichtet.
Und was Sie die Region bzw. den globalen Ansatz angesprochen haben, welche Regionen sind hier aus Ihrer Sicht derzeit vielversprechend?
Wenn Sie es rein von der Marktentwicklung ansprechen, also sowohl makroökonomisch als auch unternehmensergebnistechnisch, dann ist man in den USA gut aufgehoben. Das heißt, wir haben auch ein leichtes Übergewicht in den USA, sind aber, wie erwähnt, ansonsten relativ neutral, geografisch gut diversifiziert aufgestellt. Also wir haben ein leichtes USA-Übergewicht.
Sie sprachen die Rohstoffe an. Wo liegt da Ihr Übergewicht momentan?
Die Rohstoffe, die bilden wir ehrlich gesagt indexgemäß ab. Das heißt, wir sind auch hier in den Subklassen entsprechend diversifiziert, in Industriemetalle, in Edelmetalle und Energie. Wir haben partiell, das ist kundenabhängig, weil es ein Nachhaltigkeitsthema hat, auch in Agrarrohstoffen investiert, haben aber punktuell an der Stelle keine Übergewichtungen. Das heißt, wir replizieren den Index und sind indexnah entsprechend aufgestellt, haben aber in der Gewichtung bei Rohstoffen aktuell ein Übergewicht.
Bei Ihrer kurzen Vorstellung zu Beginn des Interviews hatten Sie auch den Schwerpunkt gelegt auf das Thema Risikocontrolling. Wie sieht denn das momentan aus?
Also grundsätzlich ist eben immer das Anlageziel das wesentliche und treibende Element. Das ist nicht schwer zu verstehen, dass wir natürlich bei den Aktien die höchste Volatilität oder meist in den meisten Portfolien die höchste Volatilität haben. Und bei einer Übergewichtung von Aktien ist es an der Stelle wirklich wichtig, ein Risikocontrolling vorzuhalten. Das heißt, in unserem Fall, dass wir abhängig von den Volatilitäten auch gewisse Gewichtungsumschichtungen vornehmen. Das heißt, bei einem starken Anstieg von der Volatilität reduzieren wir die Aktienquoten und umgekehrt. Und Sie wissen, wir haben aktuell seit langem wieder Volatilitäten erreicht von unter 20. Also das ist wirklich sozusagen eine, wenn Sie so wollen, gewissermaßen Komfortzone. Und solange das anhält, werden wir unser Übergewicht auch behalten. Sollten hier größere Ausschläge kommen, und ich darf Sie daran erinnern, wir hatten letztes Jahr im März Volatilitäten von am Tag über 80, also wirklich extreme Momente, da sind natürlich die Aktienquoten dann auch damals nahezu auf Null gewesen. Das heißt, wir sind hier sehr aktiv in der Risikosteuerung, im Risikocontrolling. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, hier den Kontext zwischen Volatilität und Preisentwicklung im Auge zu behalten.
Sie sprachen den März an. Das war der Beginn der Pandemie, wo sich das dann auch an den Börsen niedergeschlagen hatte. Bis zu dem Zeitpunkt, da war ein Thema sehr präsent. Das waren nachhaltige Investments, ethisch nachhaltig, umwelttechnisch. Ist das nach wie vor so oder sind diese Themen wie soziale Standards und Moral, sind die doch der Pandemie ein bisschen zum Opfer gefallen?
Also wenn Sie sich die Statistiken ansehen, sicher nicht. Die Nachhaltigkeit hat ihre Berechtigung auf breitester Basis und in allen Marktsegmenten gefunden. Und ich sage bewusst ihre Berechtigung, weil es nicht darum geht, irgendeine Differenzierung damit zu erreichen oder irgendein Einzelinteressen damit zu befriedigen, sondern es geht um verantwortungsvolles Wirtschaften in allen Kategorien, also nicht nur, wie Sie es angesprochen haben, in der Umweltseite, sondern auch auf der ethische Tangente. Und hier ist es doch wichtig, sich im wirtschaftlichen Gebaren so zu verhalten, und das ist, glaube ich, das Kritische und Wesentliche auch für den Kapitalmarkt, die Reputation entsprechend unbeschädigt zu halten. Das heißt, ich muss ein Unternehmen derart führen, dass es zu keinen Reputationsschäden kommt. Und im Umkehrschluss ergibt sich das aus gewissen Nachhaltigkeits- oder ethischen Überlegungen. Und die sollten tatsächlich in den Kapitalanlagenrichtlinien auch Platz finden und Eingang finden. Und insofern hat das eben tatsächlich Berechtigung und ist nicht nur gewissermaßen ein Modethema und wird sich meines Erachtens auch nochmals verstärken. Sie wissen ja, dass selbst die Notenbanken nicht nur darüber nachdenken, sondern derartige Strategien implementieren. Und das wird natürlich dann auch weitere Kreise ziehen in den Bereich der Banken, dass entsprechend auch bei Finanzierungsaktivitäten auf Nachhaltigkeit Bezug genommen wird. Und insofern ist es meines Erachtens eine gute Entwicklung und wie gesagt, hat in der breiten Gesellschaft eine ganz wichtige Berechtigung und Akzeptanz.
Es gibt gute Gründe, zuversichtlich zu sein, sagt Dr. Wolfgang Habermeyer, Gründer und CEO von Merito. Dankeschön fürs Interview. Alles Gute, Herr Dr. Habermeyer.
Vielen Dank, Herr Gross. Alles Gute auch.
Börsenradio Network AG.